Herzlich willkommen beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald. Mein Name ist Martin und in der heutigen Sendung wollen wir uns mit einer Krise beschäftigen, die immer bedrohlichere Ausmaße annimmt, aber neben dem Klimawandel und Corona scheinbar in Vergessenheit zu geraten scheint. Die Rede ist vom Artensterben. Jeden Tag gehen Arten verloren, sterben einfach aus und die Folgen für die Ökosysteme, für andere Arten und vielleicht sogar für uns Menschen scheinen uns bisher zumindest kaum zu kümmern. Dabei ist es gerade das Handeln der Menschen, das immer mehr Arten bedroht und sie an den Rand der Existenz bringt. Bei einer Veranstaltung von Pro Regenwald haben darüber Laszlo Maras, ein Gründungsmitglied von Pro Regenwald, Forstwirt und Umweltschützer und Professor Michael Schrödel von der Zoologischen Staatssammlung in München, Professor für Biologie an der LMU und Autor mehrerer Artikel und Bücher zum Artensterben neulich ausführlich diskutiert und gesprochen, was die Ursachen sind und was wir auch tun können, um unser Verhalten zu verändern und die Arten eher zu erhalten, als sie weiter zu bedrohen. Bevor wir ins Thema starten, hören wir aber Swept Away von Lennon Stella. Wir sind beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald und der weltweiten Artenkrise und dem zunehmenden und sich verschärfenden Artensterben. Wir berichten heute von einer Veranstaltung von Pro Regenwald mit Umweltschützer und Gründungsmitglied von Pro Regenwald Laszlo Maras und dem Artenschützer und Professor für Biologie Michael Schrödel. Täglich gehen rund 100 Arten verloren, je nachdem welche Studie man zu Rate zieht. Die Vereinten Nationen haben in einer Studie berichtet, dass die Staaten alle Ziele, die sie sich zur Biodiversitätskonferenz 2010 gestellt hat und auch eben speziell zum Artenschutz gesetzt hat, bisher verfehlt. Warum schaffen wir es als Menschen nicht, mit der Zerstörung von Arten und Ökosystemen aufzuhören?
Gute Frage. Also diese sogenannten Aichi-Ziele nach dem Ort, wo das vereinbart wurde, die werden tatsächlich alle verfehlt. Und das kann man jetzt auch in Regionen aufdröseln, wo sie überall verfehlt werden. Also da würde ich von Deutschland über Europa bis global eigentlich nirgends nennenswerte Fortschritte sehen bei dem, was man sich da vorgenommen hat. Nämlich, dass sich die Biodiversität, also die wunderbare Vielfalt der Arten und ihrer Eigenarten, dass die sich verbessert im Vergleich zu von vor 10 Jahren oder zumindest nicht verschlechtert. Ja, also da können wir hinschauen, wo wir wollen. Wir werden wenig Systeme oder Regionen finden, wo sich tatsächlich großflächig was verbessert. Woran das liegt, ist natürlich, da kann ich jetzt lang reden, ja. Haupttreiber des Artensterbens ist auf jeden Fall der Lebensraumverlust, denn Leben braucht Lebensraum, ohne das geht's nicht. Und Lebensräume oder zumindest natürliche Lebensräume gehen großflächig verloren. Und wenn man die artenreichsten Lebensräume auf dem Globus ansieht, dann ist das an Land, sind es die tropischen Wälder, das wissen wir alle, die brennen ab oder die vertrocknen oder die werden sonst irgendwie umgenutzt. Im Meer, das wissen wahrscheinlich auch noch viele, sind es die Korallenriffe, die mit Abstand die artenreichsten Lebensräume sind. Also 0,1% der Ozeanfläche beherbergt mindestens ein Drittel der Artenvielfalt, die man bis jetzt kennt aus dem Ozean. Und diese tropischen Korallenriffe, die haben in den letzten paar Jahren erheblich gelitten. Also man sagt, so 50-80% der großen Korallenriffe sind mehr oder weniger stark geschädigt oder schon verschwunden. Und das ist eine Tendenz, die wird auch in den nächsten Jahren so weitergehen. Da sind sich alle einig. Und ohne Lebensraum kein Leben. Also die marine Artendiversität wird deutliche Einbußen hinnehmen. Was im Meer sonst noch sehr artenreich wäre, das ist die Tiefsee. Die ist aber noch so wenig erforscht wie der Bildschirm, den wir gerade sehen, nämlich schwarz und dunkel. Und da könnten Millionen von unentdeckten Arten lauern, nur wir wissen es nicht. Und was man auch gern vergisst, unsere Erde ist ja ein blauer Planet. Ja, und die meisten sehen eben die Ereignisse an Land viel besser, weil man sich da auch auskennt als Landlebewesen. Das wissen wir besser, was an Land abgeht. Im Meer nehmen wir das nicht so wahr. Und die große, der 90% der Meere ist Freiwasser. Also das große Blau, was meistens auch noch sehr tief runtergeht, bis in die Tiefsee. Und was sich da abspielt, da haben wir eigentlich nur eine sehr, sehr unzureichende Vorstellung. Tatsache ist, die paar Organismen, die man in diesen allen Lebensräumen besser untersucht, die meisten davon, denen geht es mit jedem Tag und jedem Jahr schlechter. Ja, also Lebensraumverlust ist Punkt Nummer eins und gleich dazu gehört auch Lebensraumverschmutzung oder Vergiftung. Das ist an Land, es ist die Überdüngung von nährstoffarmen Lebensräumen, die der Hauptfaktor darstellt, zusammen mit den Pestiziden, also den Umweltgiften, die bewusst ausgetragen werden. Der Faktor Pestizide ist eigentlich schon lange ein Thema, aber neue Studien zeigen, dass das eben noch wichtiger ist, als Faktor für Artenverlust, als man früher gedacht hat. Und im Meer, das haben Sie alle gehört, also das Mikroplastik oder auch größeres Plastik, das war zwar groß in den Medien und das ist mit Sicherheit ein großes Problem. Allerdings gibt es da ganz andere Störfaktoren auch noch, die aus meiner Sicht sogar noch wichtiger sind. Ich habe schon die Korallenriffe erwähnt und das Plankton angedeutet. Also viel von dem CO2, was wir als Menschheit produzieren, löst sich im Meerwasser, ein großer Teil sogar davon. Und dieses CO2 macht das Meer ein bisschen weniger alkalisch, als es vorher war, also eher saure. Und dieses Mehr an Säure im Meerwasser verhindert, dass kalkbildende Organismen entweder sich als Jungstadien überhaupt entwickeln oder kostet zumindest Energie bei größeren Individuen. Also wir ändern gerade das Ökosystem Meer und zwar von ganz oben bis ganz unten und überall. Und das ist ein Trend. Also Sie wissen alle, ja, wir pusten immer mehr CO2 in die Atmosphäre. Und so wird sich immer mehr CO2 auch im Meer lösen. Und das hat dramatische Auswirkungen, die wir momentan eigentlich nur erahnen können, weil wir gar nicht wissen, was im Ozean wirklich los ist. Ja, also das sind die Hauptfaktoren, die ich da schon sehe. Und es gibt natürlich noch zig andere auch.
Nach dem Blick in die Tiefsee wollen wir gleich von Laszlo hören, wie der Zustand der Arten in den Wäldern ist, nach Greg Graffin mit Cold as the Clay. Hallo, zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald und dem weltweiten Artensterben. Vor der musikalischen Unterbrechung hatten wir von Michael gehört, welche Auswirkungen das Artensterben beispielsweise auf die Meere, Korallen und die Tiefsee hat. Wie sieht es mit den Wäldern aus, Laszlo? Was sind dort die Ursachen des Artenverlustes?
Ja gut, beim Wald haben wir ähnliche Vorgänge, eine ähnliche Aufteilung. Wir haben ja hohe Waldverluste, mehrere Millionen Hektar Wald gehen jährlich verloren und mehrere Millionen Hektar heißt locker die Waldfläche Deutschlands einmal jedes Jahr, die dann verloren geht. Ja, wenn der Wald weg ist, sind alle Arten auch mit weg, das ist klar. Der zweite Faktor neben Waldverlusten, also einfach Wald weniger, ist dann natürlich ebenfalls die Verschlechterung des Lebensraums. Walddegradierung, heißt, da wird zu viel Holz eingeschlagen, wird auch durch Umweltgifte belastet. Das heißt, in dem Wald halten es auch nur wenige Arten noch aus. Also viele gehen dann eben verloren. Zum Beispiel im Regenwald durch eine selektive Nutzung. Also ich picke einzelne Bäume raus, habe aber dann die Schneise, großes Loch, Maschinen. Der Wald wird luftiger, lichter, trockener. Und viele Arten, die eine hohe Luftfeuchte brauchen, schaffen es dann nicht mehr. Und dann der dritte Faktor ist natürlich mit dieser Degradierung auch eine intensive Nutzung. Das sehen wir in Deutschland zum Teil. Es gibt natürlich auch noch schlimmere Beispiele. Aber eine intensive Nutzung heißt da, dass ja nicht nur gesunde Bäume entnommen werden, sondern eben auch gerade die Bäume, die für die Artenvielfalt besonders wichtig sind. Das sind eben die krummen, astigen, löchrigen, hohlen Bäume. Da, wo was verrottet, da, wo Unordnung ist, da diese Unordnung passiert ja in unseren Augen, ist es Unordnung, ja eben dadurch, dass da Lebewesen an diesen Bäumen rumknabbern, Löcher reinbohren, sich dort vermehren, Holz leben, auch Pilze natürlich, Bakterien. Das Bodenleben ist uns ähnlich verborgen wie das in der Tiefsee. Da kann man nicht reinschauen, es ist schrecklich dunkel und die sind meistens auch noch sehr klein. Also da geht uns auch viel verloren und auch hier wissen wir bei vielen Arten gar nicht, dass es sie gab oder gibt. Und bei vielen wissen wir aber auch, gerade zum Beispiel bei Käfern, dass eben waldtypische Arten oft sehr selten sind. Und da gibt es dann Arten, die in Deutschland nur noch an 10 Stellen vorkommen. Und das ist vielleicht noch eine wichtige Ergänzung. Bei Artenvielfalt denken wir natürlich immer erstmal an die tolle große Artenzahl. Das ist wichtig, dass alle Arten erhalten bleiben. Das andere ist aber die Individuenzahl. Was nützt mir das im Garten, wenn ich noch drei Regenwürmer da habe? Der Regenwurm hat überlebt, aber er kann ja seine Arbeit gar nicht mehr machen. oder im Wald. Wenn ich einen Zunderschwamm habe, das nützt mir nichts. Der eine kann mir nicht sehr viele Bäume verrotten lassen. Und vor allem von diesem Zunderschwamm leben ja auch wieder andere Arten. Und ja, auch diese Funktion steht da nicht mehr zur Verfügung. Das wäre so ähnlich, wenn wir sagen, naja, in München, da gibt es noch einen Bäcker, also wir haben ja Bäckereien in München, ist alles gut. Oder ein Krankenhaus. Das ist eben wirklich ein Problem. Das sehen wir auch bei Fuchsarten jetzt, beim Kiebitz, bei Goldammer. Die findet man kaum noch. Es gibt sie noch, sie sind nicht ausgerottet, aber sie sind kaum noch da.
Ja, und obendrauf kommt dann als nächster großer Faktor halt der zunehmende Klimawandel. Also das dürfte sich in vielen Bereichen auch deutlich schlimmer auswirken, als man das auch landläufig noch so annimmt, auch unter Forschern noch so annimmt, weil sich zum Beispiel in tropischen Regenwäldern rausstellt, dass Arten, die eigentlich eh schon in der Hitze leben, im Verborgenen und da vor sich hin leben, in intakten Lebensräumen, dass die auch deutlich weniger werden. Ja, in den Individuenzahl oder eben auch komplett verschwinden, als Biomasse deutlich abnehmen. Und das kann man sich eigentlich nur so erklären, dass geringfügige klimatische Faktoren ohne sonstige Störung des Menschen in solchen Habitaten dafür verantwortlich ist, dass solche Verluste stattfinden. Und das hat mich persönlich doch sehr erschüttert, als da die Studie, das war so ein ungestörter Regenwald in Puerto Rico, da gab es bis zu 90% Biomasse und Individuenverluste in ein paar untersuchten Tierarten in intakten Lebensräumen, ja, wo man angenommen hätte, man findet ungefähr das wieder, und zwar innerhalb von gut 25 Jahren. Ja, also es verändert sich was, es verändert sich überall global was, und ohne diese Studie würden wir wahrscheinlich heute noch auch in der Wissenschaft denken, naja, also solange die tropischen Wälder nicht sichtbar leiden, sollte da doch alles in Ordnung noch sein. Aber ja, diese Studie lehrt, so ist nicht so, und mittlerweile gibt es auch andere Studien, die das auch bestätigen. Und daher kommt leider noch gleich ein Faktor dazu, der ist auch relativ neu, also die sogenannte Co-Extinction. Also man hat früher deutlich unterschätzt, wie empfindlich Arten darauf reagieren, wenn andere Arten selten werden oder verschwinden. Wir wissen alle, es gibt Nahrungsnetze in der Natur, aber wir haben gedacht, die Netze, die sind relativ vielfältig und stabil, und solange bloß ein paar Knoten ausfallen oder so, dann geht es schon noch. Und das scheint auch gar nicht so zu sein. Empfindliche Arten werden weniger, werden seltener, und dadurch werden die Nahrungsnetze zu lückig, zu schwach für viele andere Arten. Ja, und das, wenn ich das auch noch schnell sagen darf, ich bin ja Artenforscher, ein sogenannter Taxonom. Also ich erforsche, welche Arten es wo gibt und wie sich die Arten auch von anderen unterscheiden und was ist überhaupt eine Art, was alles andere als klar ist in vielen Fällen. Da kann ich mal so generalisieren über viele, viele Studien, die wir gemacht haben und die andere gemacht haben. Je näher wir in alle möglichen Lebensräume schauen und auch mit molekulargenetischen Methoden da rangehen, also wir finden immer viel mehr Arten, als wir vorher vermutet haben. Und wir sehen aber auch, dass das, was wir gedacht haben, ist eine Art, und die ist häufig und weit verbreitet. Die teilt sich dann oft in verschiedene Arten auf, mit durchaus unterschiedlichen ökologischen Ansprüchen und durchaus kleinräumiger Verbreitung. Ja, und dann ist es klar, wenn Arten spezialisierter sind, erstens schon mal mehr, zweitens spezialisierter und drittens kleinräumiger verbreitet, dass die auf Umweltveränderungen auch vermutlich viel sensibler reagieren, als es eine generalistische Art tun würde. Ja, und das Phänomen, also ich komme aus der Meeresforschung und arbeite mit Meerenschnecken, aber an Land dürfte das durchaus ähnlich sein. Wir haben total unterschätzt, wie viele Arten es gibt, wie empfindlich sie sind, wie kleinräumig sie auch verbreitet sind. Und Laszlo, du hast das gerade auch gesagt, wenn dann mal ein großer Wald verschwindet, ja, oder gar Millionen von Hektaren verschwinden, man muss davon ausgehen, dass da Tausende, Zigtausende oder noch viel mehr Arten damit auch verschwinden, weil es die eben nur da gab und sonst nirgends. Das Allerfurchtbarste aus meiner Sicht ist, wir werden das niemals nachvollziehen können, weil die Arten, die wir nie gekannt haben, die sind einfach mal weg und wir wissen gar nichts davon. Leider ist es so, dass gerade der Effekt, dass wir gar nicht wissen, was wir verlieren, ja, das kommt mir schon manchmal so vor, als ob der bei manchen Leuten sehr willkommen auch ist. Ja, also ohne Wissenschaft schaut schlecht aus, wenn der Wald weg ist, das sieht man noch, ja, aber was alles mit verschwunden ist, das wäre ein gutes Argument, um solche Zerstörungen auch zu verhindern.
Wir haben ja so ein bisschen, gerade mit dem Klimaproblem natürlich, das betrifft ja den deutschen Wald jetzt auch in den letzten 3 Jahren besonders sichtbar, Da haben wir ähnliche Vorgänge. Es sterben ja erstmal natürlich die Arten ab, die da jetzt mal nicht so ideal hingepflanzt wurden, also Fichte und Kiefer vor allem. Aber das ist doch völlig klar, wenn der Klimawandel, wenn die Klimakrise schärfer wird, dann werden auch die Buchen und Eichen absterben. Dann hilft mir das Schutzgebiet irgendwann auch nicht mehr, kaum noch. Ich meine, da entwickelt sich dann vielleicht noch ein Gebüsch. Aber das erschlägt uns natürlich die ganze Sache komplett. Und natürlich weiß niemand, auch die Arten, die überleben, was sie dann mit anderen Arten machen. Ne? Also eine kleine Säureänderung im Boden, dann wieder andere Pilze und wieder andere Mikroben. Das ist alles so kompliziert. Ich sage immer, man muss es gar nicht wissen. Am besten ist es, man lässt es in Ruhe und sorgt dafür, dass es so weiter funktionieren kann, weil es hat ja funktioniert, ohne dass wir dazwischen gepfuscht haben. Ne? Und die Debatte ist ja jetzt auch gerade im Wald aktuell, die auch zeigt, wie wenig eine Artenvielfalt oder überhaupt, dass Arten da sind, außer jetzt Nutzbaumarten, wie wenig das eigentlich eine Rolle spielt. Ja? Die energetische Holznutzung wird ja sehr stark, per se gar nicht unbedingt schlecht, wird ja sehr als tolles Klimaschutzinstrument gepriesen. Und dann wird eben gesagt, ja, lese ich täglich in allen möglichen Medien oder Verlautbarungen der Akteure, ja, das Holz nutzlos im Wald verrotten zu lassen und da kommt ja das CO2 raus. Das wird doch viel besser, wenn wir damit Öl ersetzen. Aber ich meine, damit nehmen wir diesen ganzen Arten den Job weg. Und das sind Billionen oder ich weiß gar nicht, wie viele Nullen man da noch dranhängen muss. Das ist ja gar nicht. Also die ganze Funktion ist ja dann auch weg. Es sind nicht nur die Arten, die weg sind, sondern der Job, den sie machen, ist weg. Also der Boden ist nicht mehr so porös, die Nährstoffe werden nicht so gut recycelt. Ja, das Ganze, ja, diese ganze gesunde Bodenstruktur, die ja auch junge Bäume brauchen, um wieder zu wachsen und dann uns gerne auch wieder Holz zu liefern, ja, die wird heruntergewirtschaftet. Nur weil die Leute denken, ja, wir brauchen nur noch Kilowattstunden und CO2-Tonnen und alles andere interessiert manchmal kaum noch. Ja. Und das ist schon eine gefährliche Debatte, die da wirklich vor sich geht. Da wird dann eben ein Schutzgebiet gegen einen Nutzwald aufgerechnet. Das Schutzgebiet ist halt CO2-mäßig angeblich schlechter, stimmt zwar nicht, aber die gesamte Artenvielfalt und das, was diese Lebewesen leisten, die sind ja nicht ein Teil, also die sind ja nicht irgendwie ein Beipackzettel von diesem Ökosystem dabei. Die sind das Ökosystem, das ja nicht nur aus Bäumen besteht. Dieses Bewusstsein, wenn es jemals vorhanden war, wird in diesen aktuellen politischen Debatten sofort wieder vergessen oder über Bord geworfen.
Ja, vielleicht gebe ich mal ein paar Zahlen, wie es mit der Artenvielfalt in Deutschland so ausschaut. Also man kennt knapp 50.000 Tierarten und dazu auch noch geringere Zahlen von Pflanzen und von Pilzen. Und in Bayern sind es immerhin noch knappe 40.000 Tierarten, die wir hier haben. Und man geht davon aus, dass 30 bis 40% dieser Tierarten schon in irgendeiner Weise bedroht oder fast schon verschwunden sind. Was dann doch schon ein ganz erheblicher Anteil ist von der ganzen Chose. Und international schaut so ähnlich aus. Und auch gleich als Warnung, also das, was ich jetzt sage, das sind Zahlen, die man von den roten Listen der gefährdeten Arten ablesen kann. Diese roten Listen erfassen in Bayern nicht mal die Hälfte der bekannten Tierarten, geschweige denn die nicht bekannten Tierarten natürlich, von denen es auch vielleicht noch 20, 30% bei uns gibt. Und weltweit schaut es gleich noch düsterer aus. Also nicht mal 10% der weltweit bekannten Tierarten sind in rote Listen erfasst. Also was man sieht, das sind die häufigeren, größeren Arten, wo man auch bemerkt, dass die vielleicht gefährdet sein könnten. Was da im Stillen und Klammheimlichen abstirbt, das weiß kein Mensch. Also da gibt es einen enormen auch Forschungsbedarf, ja, dass man die Zahlen wenigstens mal hat, dass man die Vergleiche hat, dass man sehen kann, welche Maßnahmen sind nicht so gut, welche sind besser, wenn überhaupt. Das ist das eine. Und ich habe jetzt von den bekannten Tierarten global geredet. Da haben wir gut 1,5 Millionen Tierarten, die man schon kennt. Es gibt aber diverse Schätzungen, wie viele Tierarten wirklich auf dem Planeten existieren. Und da sind wir zwischen 3 und, sage und schreibe, 100 Millionen Tierarten. Und dazwischen ist praktisch alles möglich. Und wir wissen es einfach nicht. Wir haben keine Ahnung, ob noch doppelt so viele Tierarten existieren oder 10-mal so viele oder sogar noch mehr. Und ich sage immer, wenn ich mit Physikern oder Chemikern rede, ja, würden sich die Chemiker bieten lassen, dass sie bloß 10% der stabilen Elemente im Periodensystem kennen oder würden sie versuchen, Gelder zu kriegen, da weiter zu forschen? Oder bei den Physikern, ja, mit ihren 4 großen Kräften, die es so gibt, wenn die wüssten, da gibt es noch mindestens 10-mal so viele, würden die da dran forschen oder nicht? Der Unterschied ist, Chemiker und Physiker, da gibt es Grundlagenforschung, da gibt es tausende von Leuten, die da dran arbeiten und das scheint ökonomisch auch so relevant zu sein, dass es da Forschungsgelder gibt. Bei uns in der Artenforschung scheint es nicht so zu sein, weil in Deutschland gibt es ein paar Dutzend Artenforscher, die an Tieren forschen, plus Botaniker natürlich noch und auch Pilzforscher. Und weltweit gibt es ein paar hundert bis ein paar tausend. Aber bei erwarteten zig Millionen Tierarten, die noch dazu mit ihren Lebensräumen gerade verschwinden, ist es einfach, also wir können gar nicht so schnell Arten finden und beschreiben, wie sie uns überall wegsterben. Und das wollte ich noch sagen, also ich wurde vorher nach meinen Emotionen auch gefragt, ja, das regt mich fast am meisten auf, dass klammheimlich alles verschwindet. Das ist im Zuge der Klimakrise, muss man sich klar sein, dass die Natur, also die Artenvielfalt, die Ökosysteme und das Klima untrennbar miteinander zusammenhängen. Es ist völliger Quatsch, das Klima schützen zu wollen, wenn die Wälder draufgehen, wenn die Moore draufgehen, wenn die Böden in Wiesen draufgehen, auch wenn das Meeresplankton draufgeht oder andere CO2-Senken, die natürlicherweise noch existieren. Das ist unmöglich, das geht überhaupt nicht, weil in dem biologischen Kreislauf viel mehr Kohlenstoff unterwegs ist, als wir Menschen jemals in die Atmosphäre pusten können. Also ich bin sehr dafür, die Treibhausgasemissionen rapide zu bremsen und bald auch zu stoppen. Aber wenn wir da die Arten und die Natur und die Ökosysteme vergessen, dann pusten wir indirekt und vielleicht ungewollt mindestens genauso viel Treibhausgase wieder in die Luft. Ja? Also entweder wir retten beides, nämlich die Artenvielfalt ist gleich jetzt Natur, so wie ich mich ausdrücke, und das Klima, das natürlich auch Natur ist. Oder wir sind unrettbar. Aber das ist so schwer. Ich weiß überhaupt nicht, woran das liegt. Für mich ist das völlig klar. Mit den verrottenden Bäumen und so weiter, die Nährstoffe verrotten ja, oder der Kohlenstoff verrottet ja nicht komplett, sondern ein Teil wird zur Bodenbildung dann fixiert und so weiter und so weiter. Ich finde es so leicht verständlich, dass die Natur schon immer Kohlenstoff gebunden hat. Sonst gäbe es kein Öl, sonst gäbe es kein Gas, sonst gäbe es diese fossilen Brennstoffe alle überhaupt nicht. Ja, die Natur macht es schon, wenn man sie lässt. Aber man lässt sie nicht. Man glaubt, wir haben jetzt erkannt, das Klima, ja, das verschlechtert sich und man tut eh viel zu wenig. Aber das bisschen, was man tut, geht auch noch zulasten der Natur. Das ist ein völliger Irrweg aus meiner Sicht.
Was muss man denn tun, um das Artensterben aufzuhalten? Darüber sprechen wir gleich mit Laszlo und Michael. Zuerst folgen aber die Öko-News mit Matthias.
Radio Rainbow.
Die Öko-Nachrichten.
Offener Brief an Regierung. Buchenwälder brauchen besseren Schutz. Deutschland werde seiner Verantwortung für eine angemessene Bewahrung der Buchenwälder nicht gerecht, beklagen rund 60 Wald- und Naturschutzorganisationen in einem offenen Brief an die zuständigen Ministerinnen Klöckner und Schulze anlässlich des morgigen Tags der Buchenwälder. Den Verbänden zufolge habe der Nutzungsdruck auf Buchenwälder insgesamt erheblich zugenommen, ein Umstand, der im Widerspruch zur Anerkennung des außergewöhnlichen universellen Werts als einzigartige Naturlandschaft der alten deutschen Buchenwäldern durch die UNESCO stehe. Als Defizite beim Schützen wie beim Nützen identifizieren die Unterzeichner vor allem Holzwirtschaft in Naturschutz- und Natura 2000-Gebieten, Blockade bei Naturwaldflächenausweisung nach Biodiversitätsstrategie, Boden- und strukturschädigende Rationalisierung der Holzernte, zunehmender Nutzungsdruck für Holz als vermeintlich regenerative Energiequelle, Bewirtschaftungsmethoden, die das Ökosystem Wald schwächen. Die Verbände fordern einen Paradigmenwechsel in der Forstpolitik, sodass sich aus Forsten wieder ökologisch intakte Wälder entwickeln und Waldökosystemschutz Vorrang hat vor Ökonomie. Damit dies ähnlich geschieht, sehen die Unterzeichnenden eine grundlegende Novellierung des Bundeswaldgesetzes als unumgänglich an und eine finanzielle Förderung, die ökologisch und klimaschutzangepasste Waldbauverfahren unterstützt, statt wie in der Agrarpolitik nach dem Gießkannenprinzip zu fördern. Illegaler Holzhandel. Brasilianischer Umweltminister Salles tritt zurück. Angesichts von Ermittlungen wegen seiner mutmaßlichen Verwicklung in illegalen Holzhandel ist der brasilianische Umweltminister Ricardo Salles zurückgetreten. Wie Brasiliens Staatschef Bolsonaro selbst sah auch Salles das Amazonasgebiet vor allem als ungenutztes wirtschaftliches Potenzial und wollte ständig mehr Flächen für Landwirtschaft, Bergbau und Energiegewinnung erschließen. Für den Schutz größerer Flächen, Regenwald im Kampf gegen den Klimawandel, wollte er die Industriestaaten zur Kasse bitten. Dabei habe er, so Kritiker, immer auf wirtschaftliche Interessen gesetzt und Umweltschutzauflagen untergraben. Seit dem Amtsantritt des rechtsradikalen Präsidenten Bolsonaro hat sich die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes stark beschleunigt. Im April vergangenen Jahres sagte der Minister bei einer Kabinettssitzung, die Regierung solle die Ablenkung durch die Corona-Pandemie nutzen, um Umweltauflagen abzuschwächen. Der oberste Richter Brasiliens, Alexandre de Moraes, hatte am 19. Mai erklärt, die Polizei untersuche ein extrem schwerwiegendes Schema zur Erleichterung des Schmuggels von Regenwaldprodukten, mutmaßlich unter Beteiligung vom Umweltminister Ricardo Salles. Nach einer Entscheidung des obersten Bundesgerichts durchsuchten Polizisten das Haus des Ministers sowie Büros des Umweltministeriums in Brasilia, São Paulo und im Bundesstaat Pará. Das Gericht enthob zudem 10 führende Beamte im Umweltbereich ihrer Ämter, nicht aber Salles selbst. Die Richter gaben den Ermittlern aber Zugang zu Salles Bankkonten, um nach Hinweisen auf unrechtmäßiges Einkommen zu suchen. Unter den abgesetzten Beamten war der Präsident der Umweltaufsichtsbehörde IBAMA, Eduardo Bim. Umweltschützer fürchten, dass sich unter einem neuen Umweltminister nicht viel ändern wird. Es sei unwahrscheinlich, dass sich die Strategie der Regierung in Bezug auf die Umweltagenda ändern werde. Hand in Hand mit der Legislative werde sie weiterhin versuchen, den Schutz von Umwelt und indigenen Völkern herunterzufahren. Massenflucht und Krankheiten. Weltklimarat zeichnet düsteres Zukunftsbild. Mehr Hitzewellen, mehr Hunger, überschwemmte Küstenorte, Artensterben, ein Verfehlen des 1,5-Grad-Ziels des Pariser Klimaabkommens hat nach Einschätzung des Weltklimarates IPCC irreversible Auswirkungen auf Menschen und ökologische Systeme. Im Entwurf zu einem umfassenden IPCC-Bericht gehen die Experten davon aus, dass eine Erderwärmung um 2 Grad 420 Millionen Menschen zusätzlich dem Risiko von Hitzewellen aussetzt. Zudem sieht der Berichtsentwurf bis zum Jahr 2050 ein Hungerrisiko für 8 bis 80 Millionen Menschen zusätzlich. Das Ausmaß dieses Risikos sei abhängig von der Entwicklung bei den Treibhausemissionen. Der Zusammenbruch ganzer Ökosysteme, Wasser- und Lebensmittelknappheit und Krankheiten als Folgen der Erderwärmung werden dem Berichtsentwurf zufolge in den kommenden Jahrzehnten immer schneller zunehmen, auch wenn es den Menschen gelingt, ihren Treibhausausstoß zu reduzieren. Dabei sei der Mensch letztlich der größte Leidtragende der von ihm selbst verursachten Krise. Das Leben auf der Erde kann sich von einem drastischen Klimaumschwung erholen, indem es neue Arten hervorbringt und neue Ökosysteme schafft, heißt es in der 137-seitigen technischen Zusammenfassung des Berichtsentwurfs. Menschen können das nicht. Darüber hinaus weist der Berichtsentwurf auf die Gefahr hin, dass sogenannte Kipppunkte erreicht werden könnten, ab denen eine massive Beschleunigung des Klimawandels nicht mehr aufzuhalten ist, etwa durch das Schmelzen des Eisschildes in Grönland und der Westantarktis. Die Endfassung des Berichts, an dem mehr als 700 Fachleute mitarbeiten, soll nicht vor Februar veröffentlicht werden. Zuvor findet bereits im Oktober der UN-Biodiversitätsgipfel und im November die UN-Klimakonferenz statt. Wegen Lieferengpässen, Altmaier will mehr Fichten fällen lassen. Borkenkäfer, Trockenheit und Stürme setzen den Fichtenwäldern zu. Lange sind die Holzlager deshalb übervoll. Dann dezimiert der Bauboom die Bestände im Eiltempo. Nun will das Bundeswirtschaftsministerium auch gesunde Bäume fällen lassen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will dem drastischen Preisanstieg und Lieferengpässen beim Bauholz entgegenwirken. Dazu schlägt er vor, wieder mehr gesunde Fichten in Deutschland zu fällen. Die derzeit geltende Beschränkung für den Einschlag von Fichtenholz solle schnellstmöglich rückgängig gemacht, heißt es in einem Papier, über das zunächst die Rheinische Post berichtete. Altmaier dringe auf eine Einigung mit den zuständigen Ressorts noch in dieser Legislaturperiode. Ein Verzicht auf Konventionalstrafen sei sinnvoll, wenn die Rohstoffknappheit kausal für eine verzögerte Leistung sei, so der CDU-Politiker. Außerdem heißt es in dem Papier, zusätzlich zur Verbesserung der Versorgung mit Holz und Holzprodukten aus heimischem Anbau werden wir uns bei holzexportierenden Ländern dafür einsetzen, dass internationale Handelshemmnisse abgebaut werden.
Guten Abend beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald. Wir sprechen heute über die Ursachen und Auswirkungen des globalen Artensterbens. Vor den News haben wir darüber gesprochen, dass Artenschutz und Klimaschutz nur zusammen funktionieren können. Allerdings passiert es immer wieder, dass Klimaschutzmaßnahmen negative Folgen für die Artenvielfalt haben können. Wie äußert sich das, Laszlo?
Das betrifft ja so manche Gegenmaßnahmen, die durchaus erstmal sinnvoll sein könnten, tragen ja dazu dazu bei, dass Artenvielfalt, Lebensräume weiter degradiert oder auch verwüstet werden. Da haben wir eben die Bioenergie, die in vernünftigem Maße produziert natürlich einen gewissen Teil der fossilen Kraftstoffe zum Beispiel oder Brennstoffe ersetzen kann, wird natürlich alles übertrieben. Und dann haben wir eben die Ölpalmenplantagen oder Raps- und Maisäcker oder Soja oder Zuckerrohr, was per se jetzt auch nicht schlecht wäre, aber die Dosis ist natürlich das, was das Gift macht. Und da sich damit Geld verdienen lässt, wird das natürlich Millionen Hektarweise praktiziert. Und ja, dann retten wir vielleicht einen Tick vom Klima. Das ist ja alles auch nicht so toll, wie es angepriesen wird. Ein bisschen was bringt es wahrscheinlich schon. Aber machen links und rechts die Artenvielfalt und die Lebensräume kaputt. Davon haben wir natürlich auch nichts mehr. Ja. Und das betrifft eben sowohl die Biokraftstoffe als eben jetzt auch gerade die Bioenergie. Zunehmend jetzt auch in der EU wird es ja diskutiert, mehr Holz verbrennen, damit es klimageschützt wird. Also mehr Holz verbrennen, weil wir mit den Autos das nicht so richtig anpacken wollen. Und damit machen wir natürlich die Wälder artenärmer oder gleich kaputt. Also da wird wirklich manches eigentlich gegeneinander ausgespielt, was parallel laufen müsste.
Ja, du sagst es, es wird zum Teil sicher auch bewusst gegeneinander ausgespielt. Ja. Man darf andersrum als Naturschützer, als die wir uns sehen, wahrscheinlich darf man auch nicht vergessen, wenn man das Klima nicht rettet, in Anführungszeichen, also wenn wir die Erwärmung und den Klimawandel an sich nicht in den Griff kriegen, dann nützt das Wälderschützen und das Moore-Schützen mittel- und langfristig auch nichts. Ja, das geht nämlich gerade vor unserer Nase vor die Hunde. Und zwar überall auf der Welt. Ja, ich hatte als Artenforscher das Vergnügen, quasi den ganzen Planeten bereisen zu dürfen, auf dem Wasser und zu Lande. Und fast überall, wo ich zwei oder dreimal war, hat auch bloß vielleicht auf der Durchreise, ja, also recht viel besser hat es nirgends ausgeschaut, woran ich mich erinnern kann. Und die Erfahrung, die haben andere Kolleginnen und Kollegen auch gemacht. Und teilweise eben durchaus Klimawandel bedingt oder Treibhausgas bedingt. Und wenn wir diese globalen Faktoren nicht in den Griff kriegen, die Biodiversität mehr und mehr beeinträchtigen, dann nützen die lokalen und regionalen Maßnahmen auf mittlere und lange Sicht auch nichts. Also es muss einfach alles funktionieren, endlich mal. Ja, ich wehre mich bloß, habe ich ja vorher schon zum Ausdruck gebracht, so Artenschutz und so ist kein Anhängsel vom Klimawandel. Das ist ein integraler Bestandteil, weil sonst werden Klimaschutzmaßnahmen nicht funktionieren können. Ja, andersrum scheint es eher verständlich zu sein.
Ja, dann stellt sich natürlich die Frage, was tun, ne? Ich meine, klar, ne, die Bestandsaufnahme ist ja wirklich katastrophal. Das kann man mit manchen Statistiken noch ein bisschen schön reden. Vieles kriegen wir ja gar nicht mit und das kriegen wir in Deutschland mit, wenn man da so ein paar Arten vielleicht auch mal kennt. Ne? Wie gesagt, der Kiebitz oder die Goldammer. Ich weiß, das früher 100 Meter Busch, da saß die Goldammer drauf. Das war schon langweilig. Man hat ja dann andere... Ja. Weil die Grauammer sich gefreut, die war seltener, oder andere Vogelarten, die sich gefreut hat, weil sie selten war, war natürlich immer was Besonderes. Aber jetzt findet man die Goldammer kaum noch und die Kiebitze und viele Arten sind halt einfach kaum noch vorhanden. Das sind jetzt so die sichtbaren Geschichten. Und letztlich ist ja das, worum sich auch die Politik immer rumdrückt, was tun, ist natürlich auf jeden Fall vermeiden, am bestehenden System irgendwas ändern. Also es werden halt dann mal ein paar Bäume gepflanzt, ein paar Blühstreifen und ein bisschen Biosprit und da ein bisschen. Aber letztlich die Ursache des Ganzen, unser gigantisch hoher Energie- und Rohstoff- und Flächenverbrauch, der damit einhergeht, den zu reduzieren, das schaffen wir anscheinend nicht. Das ist im Moment auch nicht gewollt. Und das ist halt der Hauptfaktor, der eigentlich über allem liegt. Wir fressen die Welt auf. Ja. Sowohl mit Nahrungsmitteln als auch mit Rohstoffen, Metallen und Energie, weil wir eben denken, das ist ja auch ganz nett, man kann überall hinfliegen, das ist alles bequem und da will man natürlich zunächst mal nicht so leicht davon wegkommen. Ja, aber das wird nicht anders funktionieren, weil sonst kriegen wir diesen Druck von der Fläche, von diesen Ökosystemen nicht weggenommen. Also wird ja jetzt ja auch diskutiert in Deutschland wieder, ist ja mein Thema, Wald, ja, wir müssen Bäume pflanzen, ja Leute, wir müssen den Druck wegnehmen, weil die würden ja von selber wachsen. Diesen Druck nehmen würde ja heißen, wird länger schnallen, weniger Profite. Ein paar Branchen müssten sich dann schon einschränken. Und da gibt es natürlich dann schon einige Interessengruppen, die das nicht so gut finden. Und Politik letztlich, die auf die Interessengruppen hört, trägt dazu bei, dass ein paar Alibi-Maßnahmen passieren.
Ja, kann ich bloß bestätigen. Also einerseits sind es die Zusammenhänge, die klar gemacht werden und wozu das führt, nämlich zum Kollaps der Biosphäre, was nicht gut ist für uns als Lebewesen und für unsere Lebensgrundlagen, die das sind. Und zum anderen finde ich, kommt noch viel zu wenig rüber. Also Leben stirbt von heute auf morgen, ja. Und Arten, wenn sie mal weg sind, dann ist es endgültig. Es gibt keine Möglichkeiten, die Arten wieder zurückzuholen, falls man irgendwann mal feststellen sollte, die waren doch zu irgendwas gut. Ja, also im Gegensatz zum Gletscher, der sich vielleicht dann auch wieder, wenn es kühler werden sollte, wieder aufbauen kann, ist es bei Arten eben überhaupt nicht so. Gestorben ist schnell und werden tut's dann nicht mehr. Dieser Zeitfaktor, der wird einerseits, wir alle haben gehört, ja, die Klimaprognosen, die beziehen sich interessanterweise immer auf das Jahr 2100. Und wenn ich das schon höre, dann stehen mir die nicht vorhandenen Haare zu Berge, weil das Jahr 2100 interessiert mich überhaupt nicht. Ja, selbst meine Kinder wird das Jahr 2100 vermutlich nicht interessieren. Ja, ich wäre froh, wenn es ein Jahr 2100 für sowas wie Zivilisation noch gibt. Die Probleme sind jetzt, hier und heute und die sind morgen und die sind in den nächsten 10 Jahren. Und wenn wir nicht, wie Laszlo gesagt hat, wenn wir nicht endlich das System zumindest so weit modifizieren, dass es nachhaltig ist, dann gibt es auch das Jahr 2050 vielleicht für die Zivilisation nicht. Und da, ich habe ja in meinem Buch Unsere Natur stirbt, habe ich ja ziemlich Klartext geschrieben, wie es momentan so ausschaut. Also erstens habe ich kaum Widerspruch gekriegt, anscheinend, weil es halt so ist. Ja, das ist das eine. Und zweitens, ich hab bloß gesagt, wenn das und das, wenn die Trends so weitergehen, dann schaut es mit Zivilisation schlecht aus zwischen dem Jahr 2030 und 2050. Und das war nur so grob extrapoliert. Ja, muss nicht falsch sein, aber es war nicht sorgfältig wissenschaftlich oder so. Ja. Mittlerweile haben zwar theoretische Physiker aber eine Studie rausgebracht, wo sie mit Modellen auf genau dasselbe Ergebnis kommen. Also unsere Zivilisation hat eine Wahrscheinlichkeit zu scheitern vor dem Jahr 2050 bei einem halbwegs weiter so von sage und schreibe 90% nach dieser Studie. Und da kann man jetzt ein bisschen rumdrehen an den ganzen Parametern, aber trotzdem, ich will keine Welt, wo die Scheiterwahrscheinlichkeit über 1% ist oder über 2% oder so. Das will ich nicht. Und ich kenne auch sonst keinen, der es will. Wir alle haben schon Leute getroffen, die immer schlau daherreden und so tun, als wären sie erhaben über das Schicksal der Zivilisation. Niemand von uns ist erhaben über globale Entwicklungen. Gar keiner. Vielleicht glauben noch zu viele Leute, mich betrifft es nicht. Den Eindruck habe ich manchmal. Und da bin ich doch sehr dafür, dass man eben so wie wir jetzt gerade Klartext redet und sagt, Leute, die Alternativen gehen langsam aus. Entweder wir ändern uns jetzt oder wir können es gleich bleiben lassen. Das ist zwar jetzt ein bisschen fatalistisch und das meine ich jetzt nicht so von heute auf morgen, wie es vielleicht rüberkommt, aber noch ein paar Jährchen weiter so und dann nähern wir uns einer Welt, wo es im Jahr 2030 1,5 Grad mehr hat als jetzt. Dann gibt es keine größeren tropischen Korallenriffe mehr. Dann gibt es diese Wellenbrecher vor weitesten tropischen Küsten nicht mehr. Was machen denn die ganzen Leute, die da jetzt leben? Also als Tourist würde ich dann nicht mehr hinfliegen. Das ist aber das kleinste Problem, dass ich nicht mehr schön tauchen kann im Korallenriff. Ja, wo ist denn die Fischerei, die hunderte Millionen Leute ernährt? Die gibt es dann nicht mehr, weil ohne Riffe keine kleinen Futtertierchen. Vom Landverlust und so weiter ganz zu schweigen, von allem möglichen anderen, was da auf die Leute niederbricht. Und wenn man jetzt denkt, Korallenriffe sind doch eine sehr regionale Angelegenheit, naja, es trifft halt wie immer halt dann die Ärmsten, schon klar, das kann man vielleicht als Industrielandbewohner auch noch irgendwie verschmerzen, ja, dass es halt mal wieder die Ärmsten trifft. Aber es brennen Wälder, es verdörren Wälder, es kollabieren Ökosysteme, nicht nur in fernen Tropen, sondern das zieht sich mittlerweile ja schön auch durch die industrialisierte Welt, auch bei uns im Norden. Ja, und das alles viel schneller als erwartet. Das ist auch noch so ein Punkt. Mit wem immer ich diskutiere, welche Modelle auch immer neu gerechnet werden oder neu publiziert werden. Ich sage jetzt mal noch nie, vielleicht gibt es doch ein paar Ausnahmen, aber fast noch nie gesehen, dass die Prognosen besser werden. Die Realität, unsere Messdaten zu Artenverlust, zu Klimaerwärmung, zu Treibhausgasausstoß, all das sind die Messwerte, die Realität mindestens so schlecht oder schlechter wie das, was früher die pessimistischen Prognosen gesagt haben. Und wenn das kein Alarm ist, dann weiß ich auch nicht, was man noch machen soll. Wenn mittlerweile seriöse Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so eine deutliche Sprache verwenden, wie ich das gerade tue. Und ich meine, da gibt es in Scientists for Future gibt es immerhin über 20.000 davon im deutschsprachigen Raum nur. Und dann gibt es noch alle möglichen anderen Gesellschaften von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich zusammengetan haben und endlich klar sagen, Leute, wir machen unseren Planeten jetzt kaputt und zwar unrettbar kaputt, schon in der nächsten Zukunft, wenn wir so weitermachen. Aber das verpufft. Ich weiß überhaupt nicht, was man noch machen und sagen soll. Ja, ich werfe schon sämtliche Sorgfaltsregeln, dass ich immer relativieren muss, über Bord. Und trotzdem scheint die Botschaft nicht wirklich anzukommen. Was soll man denn noch sagen? Ja, und dann heißt, ich habe schon oft, wenn ich in den Medien bin oder mit denen zu tun habe, habe ich schon oft gehört, mei, ihr Wissenschaftler, ihr müsst es halt klarer sagen. Das hat früher nicht stattgefunden, da gebe ich schon recht. Aber die auch Weltklimarat und so, die haben doch ihren Ton deutlich verschärft auch. Aber wo man noch hin verschärfen soll, weiß ich nicht. Sowohl die Schwierigkeit des Problems als auch die Dringlichkeit des Problems zu lösen, man kann es überhaupt nicht dramatischer darstellen, als es ist. Und dann stellt sich Greta Thunberg hin und sagt, wie es ist, und alle Welt wundert sich, dass es so ist. Manchmal verstehe ich die Welt nicht. Dieses damals 15-jährige Mädel hat doch glatt auf die Wissenschaft gehört. Halleluja. Und der Rest der Menschheit oder nahezu der Rest der Menschheit wundert sich jetzt, wie ein interessiertes Mädel so viel begreifen kann oder wo das ganze Wissen herkommt. Sie liest Studien und sie bringt es in sehr klarer Sprache an die Massen rüber. Und bin ich auch oft gefragt worden, was gibt's denn, was hätte ich denn an Greta zu kritisieren, was sie da so sagt? Dann sage ich, gar nichts habe ich da dran zu kritisieren. Ja, die hat inhaltlich vollkommen recht. Ja, alles, was sie sagt, hat sie aus diversen Studien, von denen es ja sehr viele gibt. Und das ist alles hieb- und stichfest. Deswegen gibt es die Scientists for Futures übrigens, um diese Aussagen, die da in der Öffentlichkeit von Fridays for Future getroffen werden, zutreffenderweise getroffen werden, zu unterstützen. Die haben nämlich recht, die jungen Leute, wenn sie das sagen, was sie sagen. Ja, und wo man jetzt dann noch irgendwie was draufsetzen kann, jetzt nachdem die Greta-Welle und Fridays-Welle vielleicht dank Corona abgeschwappt ist, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie wichtiger und dringlicher man diese Sachlage und diese Verzahnung von Artenschwund und Klimawandel und Zivilisationsbedrohung noch darstellen soll.
Nach diesen klaren Worten und dem dringenden Appell, dass wir alle, Politik, Wirtschaft und jeder und jede Einzelne von uns Veränderungen und zu Handeln aufgefordert sind, um das Artensterben zu stoppen, wollen wir gleich hören, was Laszlo und Michael uns mit auf den Weg geben, wie wir selbst mehr Verständnis für Artenvielfalt bekommen können und konkret machen müssen. Nach Chris Carmack mit Stand Up. Wir sind noch einmal zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4. Michael und Laszlo haben uns die Auswirkungen und Ursachen des Artensterbens geschildert und wie akut wir endlich etwas dagegen unternehmen müssen. Ihr habt einige Dinge schon angesprochen, Konsum reduzieren, Ernährung verändern, aber was kann ich als Einzelner noch für Artenschutz machen in meinem Alltag?
Na gut, man kann das, klar, ne, die anderen Maßnahmen haben wir besprochen. Das gibt ja, wir tragen ja auf allen Ebenen dazu bei, dass es den Arten schlechter geht. Also natürlich kann jeder was tun. Jeder, der einen Garten hat, kann durch weniger Aktion den Arten unheimlich viel helfen, indem er mich einfach mal nicht so auf den Rasen mäht oder mehr Unordnung zulässt. Unordnung ist es ja nur, weil wir nicht schlau genug sind oder nicht uns Zeit genug nehmen, da halbwegs durchzublicken. Das ist dann eben ein Chaos, was allerdings dann wunderbar funktioniert. Also das ist mal auf jeden Fall eine Maßnahme, zuzulassen an Vielfalt, die eigentlich dann auch von selber kommt. Und das andere ist auch, was mir immer wichtig ist, mit der Materie mehr in Kontakt treten. Also wirklich nicht nur mit Akteuren, die da mit dem Landwirt mal reden. Ich meine, den kann man gut reden, der muss auch sein Geld machen, sonst überlebt er nicht. Also muss er vielleicht mal spritzen oder öfter. Aber wirklich rauszugehen, selber im Garten mal wirtschaften, selber Arten beobachten, kennenlernen, die muss man jetzt nicht auf Lateinisch alle können, aber mal so wahrzunehmen, was für Pflanzenfamilien gibt es, mal näher hinzuschauen, das Tier mal beobachten, das kann man, da braucht man noch nicht mal ein Buch dazu, man muss die gar nicht, das ist dann auch völlig wurscht, ob wir wissen, wie die heißen. Wir haben ihnen sowieso den Namen, die haben ja keinen Namen, wir geben sie ihnen. Aber wirklich rausgehen und mal gucken, auch im Laub, mal im Boden ein bisschen rumwühlen und das anfassen, dass man mal, dann kriegt man erst eine Vorstellung, was das eigentlich bedeutet oder wie viel Regenwürmer man in so einer Schubkarre voll Mutterboden findet. Ja. Also man kann wirklich in Kontakt mit der Materie, auch sich vielleicht bei Vereinen, die sich so Themen, ja, gibt es auch in Volkshochschulen schon Kurse, wo man ein bisschen Pflanzen kennenlernt, auch ob das man die auch essen kann oder was mit Pferden kann. Es gibt so eine große Vielfalt, die wir wirklich vor der Haustür zwischen den Pflastersteinen erkennen können. Ne? Ich kenne ja auch Leute, die machen die Pflastersteine sauber, die Ritzen, weil sie denken, das muss sauber sein. Wenn man sagt, in der Wohnung sauber, ja, draußen, naja, so, dass man halt noch durchkommt, ja. Also, oder mal, wir hatten mal einen Schrebergarten in Berlin, da ist dann ein Baum abgestorben und da kommt ja immer so eine Kommission alle 2 Jahre und guckt nach, ob alles so rechtens ist, ob man zu viel gebaut hat oder was. Und dann habe ich halt den Stamm einfach irgendwo am Rand hingelegt und habe gesagt, der kann jetzt da vergammeln. Da haben sie mir blöd angeschaut. Ja, wieso das da so ist? Weil da halt Tiere jetzt davon leben und der darf jetzt da vergammeln, da passiert was. Da haben sie blöd geschaut, aber man durfte es durchführen. Es war halt eher verpönt, man musste aufräumen, ja, sauber halten. Habe ich gesagt, ich kann mich gerne bei der Naturschutzverwaltung kümmern und fragen, ob ich das jetzt tun muss, und haben das sein lassen und haben es uns nicht verboten. Sachen vergammeln lassen, ja, das hört sich so, bei Essen ist es natürlich im Kühlschrank schlecht, das ist klar, das ist ungenießbar, aber gamla auf Schwedisch alt, also altern lassen, Totholz, das fängt erst an zu leben, wenn es tot ist. Also so Sachen, auch mal in so einen morschen Baumstamm mal reinschauen, mal gucken, was da alles rumkrabbelt. Das ist unglaublich, was da alles vorkommt. Und wenn man in Kontakt mit der Materie kommt, weiß man dann auch eher mal, was man vielleicht mal nicht macht oder warum man das Laub mal liegen lassen sollte. Das sieht man dann selber. Da braucht man gar keinen Professor oder Umweltschützer wie mich jetzt daneben stehen zu haben. Das kann man selber vielleicht mal mit der Lupe einfach schauen, rausgehen, fühlen, riechen, spüren.
Nicht nur unterstützen, also so eine Neugier für die Natur und was da so kreucht und fleucht, ist super wichtig und vor allem auch, also was Jüngere angeht, ja. Also nicht nur Stadtkinder, gibt es auch Untersuchungen, also auch Landkinder täten mal gut darin, wieder ein bisschen eben im Streu rumzuwühlen und zu gucken, was es da alles gibt. Also kann ich nur unterstützen und was mir auch wichtig ist, hast du ja auch schon anklingen lassen, wenn mal was gut ist, ja, und sei es bloß das geklamperte Eck irgendwo im Garten oder das Erfolgserlebnis, mal einen Schmetterling einen schönen bunten gesehen zu haben. Man soll sich die Erfolge, die es gibt und die guten Sachen auch gönnen. Ich erlebe immer wieder Leute, die sind so frustriert von allem Möglichen. Je mehr sie wissen, desto frustrierter sind die oft, weil das oft unschöne Sachen sind, die man da so mitkriegt im Laufe der Zeit. Und umso wichtiger ist es, dass man sich auch die Freude gönnt an guten Dingen, ja, an Sachen, die gut laufen. Das ersetzt nicht, dass es der Welt noch viel besser gehen müsste, aber das gibt einem wieder ein bisschen mehr Energie und ein bisschen mehr Power und dann kann man viel besser auch nach außen wirken, als wenn man sich bloß noch zurückzieht und griesgrämig auf den Untergang wartet, weil so weit ist es noch nicht. Der Untergang, der könnte näher sein, als wir alle denken, aber noch ist es nicht so weit und wir können und wir sollten was tun.
Das ist doch ein gutes und schönes Schlusswort, denn leider ist unsere Zeit für heute schon rum, auch wenn Michael und Laszlo noch viel mehr hätten erzählen können und ich noch einige weitere Fragen an sie gehabt hätte. Klar ist aber, dass wir alle schnell aktiv werden müssen und alle auch davon überzeugen müssen, ebenfalls etwas beizutragen, denn der Schutz der Arten und des Klimas muss ernsthafter als bisher betrieben werden, um den Planeten letztlich doch noch zu retten. Wer noch weitere Informationen dazu sucht, findet sie unter www.pro-regenwald.de. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Michael und Laszlo und verabschiede mich bis zu unserer nächsten Sendung im August.